Hallo und Glück auf zu einer weiteren Ausgabe des Schalke Podcast. Und heute werden endlich unsere Wünsche erfüllt, unsere Träume werden wahr. Wir hatten es ja ganz oft und schon relativ lang angekündigt, dass wir heute, einen besonderen Podcast aufnehmen wollen. Und zwar zusammen mit einem, ich brauche nicht mal den Namen sagen, da würdet ihr sofort an der Stimme erkennen, aber ich mache es natürlich trotzdem. Wir haben heute den wunderbaren Werner Hansch zu Gast und darum erstmal Hallo und Glück auf, Werner.
Ja, der alte Singvogel sozusagen.
Der alte Singvogel, naja gut. Werner, vielen Dank, dass du erstmal der Einladung gefolgt bist. Wir haben ein bisschen Verspätung mit der ganzen Geschichte. Wir wollten ja eigentlich anlässlich des 80. Geburtstages von Rudi Assauer einmal nochmal mit einem sprechen, der halt Rudi Assauer kannte wie kein anderer, und das bist du. Und wir mussten das ein bisschen verschieben. Einmal hatte Schalke Schuld, die Spielverlegung des Schalke-Spiels gegen Osnabrück ans Millerntor. Da war, glaube ich, der erste Termin geplant. Da mussten wir natürlich nach Hamburg. Da war es ein bisschen schwierig. Und dann, du bist ja auch ordentlich beschäftigt noch. Ne? Das heißt ja nicht so, dass du hast ja noch ordentlich zu tun. Bist da hier und da unterwegs?
Ja, das kann ja nicht so ganz falsch sein. Nicht? Das hält mich am Leben sozusagen. Ne?
Absolut.
Sonst wäre es vielleicht schon zu Ende. Also nein, ich habe ja eine ganz spezielle Aufgabe auch nach meiner Krankheit. Ne? Mhm. Weißt du ja, welche das war?
Ich bin informiert.
Schlimm genug, ne? Pathologische Spielsucht. Und ich bin geheilt und mit meiner Geschichte. Ich bin kein Psychologe, ich bin kein Doktor. Ich habe nur meine eigene Suchterfahrung. So, damit bin ich bundesweit unterwegs und trage diese Geschichte vor und sage den Menschen, seid vorsichtig. Und gerade in der heutigen Zeit, verstehst du, das ist ja ganz gefährlich. Wir haben ja heute das Problem, wisst ihr alle noch, weiß auch der Norbert natürlich.
Den wir noch gar nicht vorgestellt haben, aber machen wir gleich.
Da kommen wir gleich noch zu.
Ja, es gab ja lange diesen Olli Kahn, ne?
Ja.
Der dann in der Pause immer mit dem roten Telefon kam.
Richtig.
Der war Testimonial für Tipico. Gut bezahlt natürlich. Den braucht ihr heute nicht mehr. Diese, ich nenne sie Blutsauger, ja. Diese Spielanbieter haben sich heute den Fußball gekauft durch Verträge. Nahezu jeder Verein hat ja eine Verbindung zu einem dieser Blutsauger, und auch die DFL, der DFB und was mich am meisten empört, die ARD, ein öffentlich-rechtlicher Sender. Da gibt es Gremien, da sitzen Pädagogen, Philologen, Soziologen und was weiß ich noch für Logen. Und nicht einer hat offenbar gefragt, was macht ihr denn da eigentlich? Ihr verkauft euer Schlagschiff, die Sportschau, an einem Blutsauger. So ist es. Und das ist leider deshalb so tragisch, weil der Fußball aufgrund seiner gesellschaftlichen Rolle in der Gesellschaft, ja, mittendrin, könnte eine wunderbare präventive Ebene sein. Gegen alle Suchten. Mhm. Jetzt stell dir vor, du bist Trainer bei einer Jugendmannschaft von Borussia Dortmund. Oder von Schalke. Also
lieber Schalke, komm.
Ja. Und du versuchst deinen Schülern etwas mitzugeben. Nicht nur den geraden Pass auf grünem Rasen, sondern etwas fürs Leben. So. Dann sagen die dir doch, ja wieso, wenn unsere Mannschaft spielt, sehen wir doch immer an den Banden. Ja, da ist dann Tipico oder Bevin. Ne? Manche tragen es ja heute sogar auf der Brust.
Absolut.
In Stuttgart zum Beispiel. Ne? Also empört mich geradezu, und das sind so meine Themen, mit denen ich in ganz Deutschland unterwegs bin.
Und das ist super wichtig und richtig. Die Erfahrungen, die du gesammelt hast, werden wahrscheinlich auch viele gesammelt haben, aber du hast es ja dann so weit überwunden, dass du es jetzt weitergeben kannst, und das finde ich großartig. Aber jetzt wollen wir den Norbert nochmal vorstellen, den haben wir ja auch noch hier dabei. Und wenn ich dann gerade gesagt habe, wenn sich einer auskennt mit Rudi Assauer, dann ist es Werner Hansch. Aber ihr kennt ja auch die uns zumindest nicht nur hören, sondern auch sehen. Der Norbert Neubaum. Erstmal hallo und Glück auf, Norbert.
Hallo und Glück auf, René.
Der Norbert Neubaum hat in seinem
Hallo Werner, natürlich auch. Schön, dich zu sehen. Zwei Jahre ist es, glaube ich, schon wieder her, dass wir uns zum letzten Mal über den Weg gelaufen sind.
Beim Abschied.
Richtig, ne? Genau. Ja, tolle Sache, ja.
Ja. Er hat in seinem Homeoffice, wenn ich dann mit ihm eine Videokonferenz mache oder wenn wir uns auch mal podcast-technisch unterhalten, hinten den Rudi Assauer skizziert, ne? Ist gemalt. Also
ist ein Bild, ein richtig gemaltes Bild, im Grunde eine Karikatur. Das ist nicht nur eine schöne Erinnerung an Rudi Assauer, sondern auch an wunderbare Jahre bei der leider im Oktober 2006 eingestellten Burschen Zeitung. Da hatten wir nämlich eine Karikaturistin, die hat einmal in der Woche für uns bestimmte Ereignisse aus der Woche pointiert, in einer Karikatur dargestellt. Und Rudi Assauer bot sich natürlich an mit all seinen Facetten als großartiges Modell für solche Karikaturen. Und als der Laden dann leergeräumt wurde, da schlummerte das Bild dann noch irgendwo in der Ecke und das habe ich mir dann gesichert. Ich hoffe nicht, dass durch die Verlautbarung, die ich jetzt öffentlich mache, dass man mir jetzt noch auf die Schliche kommt und das Bild, wenn ich nachher nach Hause komme, abgehängt ist.
Das wollen wir nicht hoffen. Ansonsten werden wir sammeln, Norbert, und werden dir dieses Bild dann zurückkaufen.
Ja, irgendwann sehe ich es dann bei Horst Lichter bei Bares für Bares wahrscheinlich.
Ja, also wie gesagt, nochmal zur Erklärung, wir hatten vor, diesen Podcast schon ein paar Wochen früher aufzunehmen, aber nichtsdestotrotz, auch wenn jetzt knapp ein Monat vergangen ist und Rudi Assauer wäre jetzt quasi 80 Jahre und ein Monat, es lohnt sich immer, über Rudi Assauer zu sprechen und das zeigt ja auch, dass Rudi Assauer auch immer präsent ist. Also es vergeht ja kein Tag auf Schalke, wenn ich jetzt auf Schalke münze, da wird immer irgendwo mal ein Rudi Assauer erwähnt. Schon alleine, ja, das Stadion, ne? Das ist. Ich habe leider nur eine einzige Begegnung mit Rudi gehabt, weil als ich angefangen habe, über Schalke zu berichten, da war er schon nicht mehr auf Schalke aktiv. Kann ich ja gleich nochmal erzählen. Lass uns erstmal, Werner, über diese katastrophale Saison möchte ich es gar nicht nennen, aber du hast ja sicherlich auch verfolgt den FC Schalke 04, was der in der zweiten Liga für eine Saison hingelegt hat. Wie hast du diese Saison für dich persönlich wahrgenommen?
Ja, natürlich chaotisch. Also ich sag mal, mich hat ein Name eigentlich viel Freude gemacht. Der ist ja wieder da, der ist wieder zurück. Ne? Damals 97, ne? Das 1:0 zu Hause gegen Inter. Und dann noch den letzten Elfer beim Rückspiel in Mailand. Ich war dabei. Ja, das kannst du nicht vergessen, dass dieses belgische Kampfschwein Marc Wilmots, dass der jetzt wieder da ist, hat mir, sagen wir mal, Hoffnung gemacht, ne, dass die es noch packen. Es war ja eng genug. Jetzt haben sie sich ein bisschen befreit. Das wollen wir mal anerkennen. Aber ansonsten, ja, ich habe es nicht verstanden. Ich sagte, ich habe den Abstieg nicht verstanden. Und ich möchte da nochmal, natürlich, Norbert ist ja noch näher dran als ich, aber ich habe den Eindruck, da war ja noch der Trainer, der von Bochum gekommen war.
Der Reis.
Thomas Reis, ne? Da waren die letzten drei Spiele in Leipzig, in Bayern und das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt zu Hause. Das war doch so, Norbert. Ja,
richtig. Ne? Also Leipzig war das letzte Spiel.
Leipzig war am Schluss und letzter richtig. Heimspiel war Frankfurt und davor war, glaube ich, dann bei den Bayern.
Bei den Bayern, genau. Wenn ich so ein Saisonfinale habe und ich weiß, es wird ganz eng, dann muss ich, dass ich in Bayern was hole, hake ich ab. Dass ich in Leipzig was hole, die haben noch ganz ordentlich gespielt, hat sogar 2:2 gespielt zwischendurch. Richtig, ne? Aber dass ich da gewinne, hake ich ab. Der ganze Fokus liegt auf das Heimspiel gegen Frankfurt. Mhm. Und dann muss ich sorgen dafür, dass ich in dem Spiel die allerbeste Mannschaft zur Verfügung habe, die ich überhaupt aufstellen kann. Und was macht der? Der bringt diesen tollen Stürmer. Was wollte der mit dem in Bayern machen?
Du meinst jetzt Simon?
Nicht der Rogge, nicht, nein,
nee,
nein.
Ich glaube, wer meint den Marius Bülter? Ah,
so ist es.
Und ja. Der hat, glaube ich, ihn tatsächlich, das stimmt, das habe ich mich auch gefragt, der hat in München dann die 5. gelbe Karte
so
gesehen und war fürs Spiel,
ach, diese Situation.
War fürs okay. Heimspiel gegen Frankfurt ja. gesperrt.
So
völlig,
ist es.
Völlig richtige ja. Bemerkung, völlig richtiger Hinweis, haben wir uns damals auch.
Ja.
Gefragt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ist jetzt auch schon wieder ein Weilchen her, ich weiß gar nicht mehr, wie Thomas Reis das damals begründet hat, ist natürlich darauf angesprochen worden.
Ja.
Aber unterm Strich hat es natürlich nicht funktioniert. Bülter hat gefehlt.
Nein.
Schalke hat gegen Frankfurt, jetzt lass mich nicht lügen, haben die verloren oder unentschieden?
Nein, unentschieden.
Unentschieden.
Wir können ja beide ja. nicht dafür garantieren, dass die mit Bülter
richtig.
Gewonnen hätten.
Richtig.
Das kann ja
richtig.
Keiner, das ist vorbei. Aber zunächst mal war das eine Entscheidung, ja. die ich nicht nachvollziehen konnte. Und da muss man natürlich auch noch sagen, kommt ja noch Pech dazu, wie immer.
Also
da war ja dieser unsägliche Torwart, der hat doch ja. dieses zweite Tor von Frankfurt sich praktisch selber
richtig.
Reingetan. Ne?
Fehler von Schwolo.
Ja. Ja.
Nein, man ist natürlich hypothetisch jetzt oder spekulativ
ja.
Zu sagen, mit Bülter hätten sie gegen Frankfurt gewonnen.
Nee.
Aber du hast dich schon eines starken Spielers im Grunde beraubt durch diese,
so
durch diese
es,
Entscheidung.
Ja.
Ich habe aber auch Bülter nicht verstanden. Ich glaube, die gelbe Karte, die er sich da abgeholt hat,
im Mittelfeld,
die war auch mehr so der sinnlosen Art.
Ja.
Also da das war jetzt auch nicht zwingend erforderlich. Also alles schiefgelaufen und
ja.
Rechnung nicht aufgegangen, abgestiegen.
Also ist das eigentlich der Ursprung? Wenn man das mal nochmal sich vor Augen führt, ist diese Entscheidung von Marius Bülter da reinzugehen im Mittelfeld
ja.
der Ursprung des Schalke nochmal absteigen musste und dann auch diese Probleme. Aber diese Probleme dann in der zweiten Liga, die lagen ja dann nicht an, da waren ja Spieler gar nicht mehr da, die quasi im Abstiegsjahr dabei waren. Hattest du auch mal, ich möchte jetzt nicht sagen Angst, aber hattest du Bedenken, wenn Schalke tatsächlich dann nochmal durchrutscht und dann in die dritte Liga muss?
Also diese Angst hatte ich durchaus. Also ich meine, Angst liegt mir, ich habe vor ganz anderen Dingen Angst. Ich war in meinem Alter, das kannst du dir vielleicht vorstellen.
Ja.
Also Angst ist übertrieben, aber natürlich habe ich diese Gefahr durchaus als realistisch angesehen.
Ne? Mhm.
Und ja, es war eben schön, dass sie sich dann sozusagen im letzten Viertel doch relativ befreit haben aus der Gefahrenzone unten. Das war dann schon erfreulich. Ne?
Jetzt will ich den Bogen spannen aus der aktuellen Situation auf unser eigentliches Thema und dann frage ich einfach mal in die Runde, was hätte denn Rudi Assauer zu dieser Saison gesagt?
Ist immer schwierig oder ich finde es immer anmaßend zu sagen, was jemand, der nicht mehr unter uns ist, dann und dann gesagt hätte, aber er hätte, vermute ich mal, er hätte schon auf seine Zigarre gebissen und laut geflucht. Die Frage, die sich stellt, wer ist unter Rudi Assauer überhaupt so weit gekommen?
Genau, das wäre die nächste Frage.
Das ist ja im Grunde der Punkt und das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir gerade so in den letzten Schalker Jahren immer stelle, wenn ich dann da, du hast es beschrieben, wenn ich dann da zu Hause sitze und weiß nicht, was ich machen soll und was ist mit Schalke los und dann drehe ich mich um zu dem Bild und halte Rücksprache und sag,
das machst du?
Mensch, Assauer, Werner hat ihn ja geduzt, ich habe mich außer beim Fußballspielen habe ich mich nicht getraut, ihn zu duzen, da war der Respekt einfach zu groß. Wenn wir zusammen Fußball gespielt haben, habe ich mich schon mal, und wir waren in einer Mannschaft,
ja.
habe ich mich schon mal getraut,
ja.
also Rudi zu rufen. Nein, aber die Frage war jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt, aber die Frage stelle ich mir schon, oder sagen wir mal so, in mir ist, gerade so in den letzten Jahren, ist im Grunde die Sehnsucht nach jemandem, jetzt nicht unbedingt nach dem Typen Rudi Assauer, ob das alles heute nochmal so funktionieren würde, das lassen wir mal dahingestellt, das können wir nicht sagen, aber die Sehnsucht gewachsen nach jemandem, der Entscheidungen so trifft, wie er sie getroffen hat, der den Mut zu solchen Entscheidungen hat, die er teilweise getroffen hat und wie er dann diese Entscheidungen auch vertritt. Ich glaube, das ist auch eine Geschichte, mit der sich Rudi Assauer ganz gut auch in die Gegenwart transportieren lässt. Das soll ja nicht immer so rüberkommen, wenn man dann jetzt über Rudi Assauer als ganz tollen Manager spricht, dass man die Vergangenheit jetzt unbedingt verklärt, dass man sagt, früher war alles besser und mit dem hat alles super funktioniert und mit dem
Nein.
wären sie heute jetzt noch 30 Mal deutscher Meister geworden.
Nein.
Ist im Grunde alles Quatsch. Aber es gibt ganz bestimmte Dinge, die er gemacht hat und wie er sie gemacht hat, wo ich glaube, das würde oder das müsste heute auch noch funktionieren. Und das hat Schalke in den vergangenen Jahren ganz einfach auch gefehlt.
Ja, du, wir müssen aber, Norbert, bei der Gelegenheit doch wenigstens einschränkend sagen, es gab auch diesen anderen Rudi Assauer. Ich denke jetzt an seine Kaschmir-Zeit, die erste Periode. Zwei Abstiege, ne, hat er auch zu verantworten. Ja. Kaschmir-Mäntel und Charles, Abstand von den Fans, das gehört auch zu Rudi Assauer.
Ne? Pfeife geraucht damals noch?
Ja, natürlich. Ja. Und ja, ich weiß ja noch ganz genau, dass er mir einmal gesagt hat, vor einem Spiel, du, am Montag werde ich entlassen. Habe ich gesagt, wie? Das weißt du jetzt schon? Ja, ja, hundertprozentig. Und ich werde nie vergessen, damals war das noch üblich. Ich war eingesetzt als Rundfunkreporter. Vom WDR natürlich. Und damals war das üblich, wenn man so eine Einteilung hatte, musste man, da man schon den Booster in der Hand hatte, nochmal in die Pressekonferenz. So, dann sprach erstmal die Trainer, dann kam Herr Fenne, Dr. Fenne, Präsident damals, ne? Und dann kam die Frage, hat noch jemand eine Frage? Ja, ich sage, Präsident, hätte ich schon noch. Ne? Es gibt so Gerüchte, der Manager würde ihn entlassen. Da sagte der Dr. Penne, davon weiß ich nichts. Ne? Nö, nö, nö. Und dann ist mir so ein Satz rausgerutscht, das war reiner Zufall. Ich habe einfach dann gesagt, ja, liebe Hörer, so ist das halt. Ne? Die Wahrheit ist ein kostbares Gut. Deshalb muss man besonders vorsichtig damit umgehen. Der Brummer hat in Köln am Tisch gelegen vor Lachen. Ne? Mir war nicht zum Lachen, aber am Montag war er entlassen.
Ah, okay.
Ja, das war so. Und er war ja dann eine ganze Zeit lang weg vom Fußball. Nach Bremen, ja. Ne? Mit Beate Schneider noch. Ne? Die Verbindung habe ich hergestellt noch, weiß ich. In der Essener Messe gab es damals eine Sportlerehrung von der NRZ organisiert. Hannes Fritzsche und... Wie ist der erste noch? Kennst du den noch?
Hannes Fritzsche, ja, der sagt mir noch was.
Ja, ja. Ja. Und ich habe da moderiert und dann stehe ich mit dem Assauer an der Theke, da kommt Frau Schneider auf hohen Hacken, das Becken locker eingehängt, nach allen Seiten schwenkbar, verstehst du? Kommt auf uns zu und sagt, ach, den großen Herrn Assauer, den wollte ich doch immer schon mal kennenlernen. Da habe ich die beiden vorgestellt. So hat alles angefangen. Zwei Tage später rief er mich an und sagt, du musst mir noch was erzählen über diese Frau. Ich war damals noch verheiratet mit dem Geschäftsführer der Trabrenner, ne? Hans Schneider. Der lag aber schon mit seinem Leberkrebs sozusagen auf der letzten Station. Das war die Situation. Und dann waren die beiden weg nach Bremen.
Wie hast du denn... Also klar, beruflicher Natur, den Kontakt zu Rudi Assauer gefunden, es wurde ja auch ein bisschen enger und intensiver. Ne? Ihr wart ja nicht nur beruflich miteinander beschäftigt, sondern hattet ja dann auch privat ein sehr gutes Verhältnis.
Nein, das war völlig ausgeschlossen. Also ich hatte mit Rudi ein absolut berufsbezogenes Verhältnis. Das war gut. Das war sehr gut. Ich weiß ja noch, also 21. Mai in Mailand, am nächsten Tag die ganze Horde zurück und irgendwann saß ich im Flugzeug neben ihm. Und irgendwann völlig aus dem Zufall sagt er zu mir, das eine will ich dir sagen, morgen steht an jeder Tür Sprechstunden für Spieler nur noch zwischen 8 und 9. Da habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, bist du denn bekloppt? Das ist doch... Da kommt doch keiner. Ja, genau deswegen. Ab morgen kannst du sehen, die großen Wagen von der Firma Helmich. Es wird Erde abtransportiert. Wir fangen jetzt an. Habe ich nie vergessen, diese Szene. Und das war auch so. Und ich sage dir, das ist auch bis heute so. Alle, einschließlich Clemens Tönnies, sind felsenfest überzeugt und anerkennen das auch, Rudi hat die Arena nicht gebaut, das konnte er gar nicht. Aber er war der Motor, das war er und das ist, glaube ich, Norbert, unbestreitbar.
Ja, absolut, das ist ja sein wenn man so will, sein Meisterwerk.
So ist es,
im Grunde, dass er dann wirklich auf dem Höhepunkt seiner zweiten Amtszeit wirklich geleistet hat. Und ganz kurz nochmal, ich kann Rudi Assauer als Manager beruflich natürlich nur von seiner zweiten Amtszeit beurteilen. Bei der ersten, ich glaube von 81 bis 86, da war ich ja noch Fan im Grunde, da stand ich auch in der Kurve. Und mein Erlebnis mit Rudi Assauer war, es gab früher, René, auf Schalke die gute alte Sitte, ich glaube vor allem bei Abendspielen, zur Halbzeit, wenn das Stadion relativ leer war, konnte man dann umsonst rein. Wenn man lange genug draußen gewartet hat, hat er sich die Nase platt gedrückt, dann haben die Ordner irgendwann die Tore aufgemacht und du konntest dann rein. Und irgendwann war damit Schluss. Das haben wir oft genutzt, wenn wir abends trainiert haben und dann nach dem Training sind wir zu Schalke spielen gefahren und irgendwann war damit Schluss. Und ich habe halt, oder es sickerte durch, dass Rudi Assauer dafür gesorgt habe, dass man diesen Luxus nicht mehr in Anspruch nehmen konnte. Insofern war mein erster Berührungspunkt mit Rudi Assauer natürlich ein sehr kritischer. Ne? Kannst du dir vorstellen? Nein, die Arena natürlich das Paradestück im Grunde, aber er hat ja eigentlich jetzt wie gesagt in seiner zweiten Amtszeit, ich kann mich noch gut daran erinnern, als er geholt wurde. Günther Eichberg hat ihn geholt in höchster Not. Ja. Eichberg hatte, glaube ich, genug eigene Probleme, schwer angeschlagen, unter anderem durch eine Veröffentlichung im Spiegel, wo es um seine Privatkliniken und alle möglichen finanziellen Ungereimtheiten ging. Hat Rudi Assauer zurückgeholt und glaubt man nicht, dass die Leute alle Hurra geschrien haben. Denn Rudi Assauer hat in seiner ersten Amtszeit reichlich verbrannte Erde hinterlassen. Und du kannst dir vorstellen, jetzt kommt er dann nach 7 Jahre waren es, kommt er zurück. Ausgerechnet am 1. April war sein erster Arbeitstag. Leute haben wirklich an April-Scherz geglaubt. Mhm. Und da gab es massig Proteste, Vereinsaustritte und Rücktrittsdrohungen auf allen Ebenen. Aber Eichberg hat sich dann durchgesetzt, hat sich nicht davon beirren lassen, weil er, glaube ich, auch überhaupt keine andere Wahl hatte. Ja. Und dann hat ja Assauer wirklich Stück für Stück den Verein wirklich in eine ganz neue Dimension gehievt. Und wenn man guckt, wo Schalke stand, als er kam, 93, und wo der Verein stand, als er dann gegangen wurde, 2006, da waren ja Welten zwischen. Und das hat er halt durch ganz bestimmte Meilensteine, hat er das Stück für Stück immer weitergeführt und mit seiner Vorstandsmannschaft, wir haben das völlig zu Recht gesagt, der hat die Arena nicht alleine gebaut und da gab es auch viel böses Blut intern, wenn immer gesagt wurde, Rudi Assauers Wohnzimmer und Rudi Assauer, Bauherr der Arena, weil da waren natürlich ganz viele andere auch noch dran beteiligt, ob das jetzt ein Gerd Rehberg war, Peter Peters, Josef Schnusenberg, die ganze Vorstandstruppe, die natürlich haben da schon eine ganze Menge gemacht, aber er war natürlich das Gesicht, der Motor, ganz klar. Und wie gesagt, 93 Schalke, als Assauer kam, und 2006, als Assauer ging, ein Unterschied. Du hast den Verein nicht mehr wiedererkannt gegenüber den 13 Jahren davor.
Weißt du, was mir auch wichtig erscheint, Norbert? Wir haben eben ganz kurz über diese Kaschmir-Nummer gesprochen, seine erste Zeit und die Pleiten, die er auch zu verantworten hatte. Und jetzt denke ich mir, jeder, der sich mit Assauer seriös beschäftigt, der muss doch diese Frage zumindest mal stellen. Was hat den Mann anders gemacht? Worin war er anders? Ich glaube, es war doch nicht mehr der alte Assauer, der dann plötzlich diese Distanz hatte von den Fans oder so. Ich hatte das Gefühl, der hat mit denen gelebt und gefühlt. Oder siehst du das anders?
Ja, ich glaube, er hat unheimlich viel gelernt aus seiner ersten Amtszeit. Ja. Er hat gewusst, was er falsch gemacht hat.
Ja.
Ich glaube, dazu gehört auch, wenn ich das richtig mitbekommen habe, sein Verhältnis zu manchen Medien. Ich glaube, er hat in seiner ersten Amtszeit hat er schon so seine Schwierigkeiten auch mit den Boulevardmedien gehabt.
Ganz entscheidend, was du jetzt gesagt hast.
Und hat dann aber genau gemerkt, geht nicht ohne die. Geht nicht ohne die.
Ob du glaubst oder nicht, was meinst du, wie oft ich ihm das gesagt habe? Ne? Mensch, Rudi, was machst du jetzt? Aber du, ich glaube, wir wussten alle, warum der das gemacht hat. Ne? Da war mal wieder eine Geschichte mit dem Führerschein.
Ah, okay.
Ja. Dann haben die ihn gedeckt.
Ja.
Ne? Du kennst doch noch unseren wunderbaren Benno Weber.
Richtig,
Toller Kollege.
Ja, super. Habe ich auch schon leider länger nicht mehr gesehen.
Das. Ja. Das war dann der Hintergrund. Ja. Ne? Schöne Bilder, der Rudi in der Sauna.
Richtig,
und dann
mit Zigarre in der Sauna.
Weil er war natürlich ein schöner Mann.
So. Also Also er hat schon gewusst, es ist besser mit dem, ja, mit dem Boulevard zu kuscheln, ja, als versuchen, ja, sich gegen ihn zu stellen. Da kommst, ja, du nicht weiter, und mit den Fans ja genauso. Er hat ja dann auch begriffen, und er hat ja immer gewusst, hat er sich auch immer gesagt, im Grunde die Fans sind die, die diesen Verein, ganz egal in welchen Zeiten, das haben wir jetzt erst wieder erlebt in dieser Saison.
Richtig.
Je schlechter die auswärts gespielt haben, ja, desto mehr Zuschauer sind auswärts mitgefahren.
Ja.
Und das hat Assi ja von Anfang an oder dann zumindest in seiner zweiten Amtszeit erkannt und auch immer so gesagt, die Fans sind die, die diesen Verein, auf Deutsch gesagt, am Kacken halten.
Ja, so, das ist so.
Die brauchen wir, und das hat er dann auch für sich genutzt und hat ja dann wirklich ein super Verhältnis auch mit Schwankungen bei manchen Dingen gehabt, aber letztlich war er dann ja auch ein Fanliebling.
Ja, es war, und ich glaube, er war auch einer derjenigen, die gesagt haben, diese Stehplätze müssen bleiben,
ja,
und die müssen auch bezahlbar bleiben. Ja. Ja. Neben Uli Hoeneß übrigens.
Richtig, na? Richtig. Es war ja die Arena, René, ich weiß nicht, ob du das noch so auf dem Schirm hast, die hat ja auch nicht überall sofort Beifall hervorgerufen. Auf einmal hieß es, ja Mensch, unser schönes altes Parkstadion.
Ja.
Ah Mensch, hier waren wir doch jetzt so viel und hier haben wir im Regen gestanden, hier wurde die Bratwurst nass,
ja, ja,
und hier haben wir uns geärgert mit 15.000 und haben geflucht, waren aber trotzdem eine Woche später wieder da, Mensch, Parkstadion, jetzt, auf einmal hängen wir jetzt doch alle dran und jetzt wollen die uns hier so eine moderne Arena hinsetzen mit Logen und nur noch VIP-Fans und alles überdacht, das ist doch alles, passt doch alles nicht zu Schalke. Da musste der, also ich war teilweise dabei, da ist er dann also in die Fanclubs reingegangen,
ja,
und hat da richtig Überzeugungsarbeit, ja, geleistet. Aber wichtig, wie Werner völlig zu Recht sagt, war natürlich, dass es auch jede Menge Stehplätze gibt, also dass der Charakter eines Fußballstadions, ja, schon auch für Fans schon noch erhalten bleibt.
Ja.
Man kann es ja mit heutiger Situation auch wieder vergleichen. Ne? Alle wollen einen Umbruch auf Schalke, haben laut geschrien, das muss was passieren, jetzt passiert ordentlich was. Also viele Stellschrauben werden gedreht und dann sagen sie doch, vielleicht.
Umbruch, aber bitte nicht bei mir.
Ja.
Oder bitte nicht bei dem, ja, und, ja, bei dem und bei dem und bei dem und bei dem.
Man muss ja eine Sache auch nochmal ganz klar herausstellen. Die Lizenz war ja in Gefahr. Na? Und da hat er auch nicht unwirklich, also nicht unwesentlich, ja, dazu beigetragen, mit Egidius Braun, der privat ein erklärter Schalke-Fan war, hat er ja selber zugegeben.
Ja, ja.
Das war schon eine große Leistung, dass man am Ende ohne Punktabdruck, nur mit Geldstrafe, davon gekommen
das
ist.
Das war im Grunde der erste große Flock, den er eingeschlagen hat. Das war kurz nach Beginn seiner zweiten Amtszeit. Das erste war, dass er, glaube ich, mit Jörg Berger eine goldrichtige erste Trainerentscheidung getroffen hat. Helmut Schulte wurde entlassen, Jörg Berger wurde geholt. Mit Helmut Schulte standen sie tief im Keller und ich glaube mittlerweile sagt auch Helmut Schulte, dass die Entscheidung zumindest, ja, nicht falsch war. Wir wissen, was Jörg Berger dann mit Schalke geleistet hat. Der kommt mir oft viel zu kurz in der
ja,
Nachbetrachtung. Dann, was Werner sagt, die Lizenz.
Ja.
Die war wirklich in Gefahr. Das war nicht, da ging es dann nicht um Auflagen oder Bedingungen, sondern es hieß knallhart,
ja,
wenn ihr das und das, also ihr spielt nicht mehr, es ist vorbei.
Mhm.
Zumindest nicht erste Liga. Ich weiß nicht, ob es dann in der zweiten Liga weitergegangen wäre, keine Ahnung, kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Das war das zweite große Ding. Da hat er wirklich dann, ich glaube mit Peter Peters zusammen, der muss damals schon da gewesen sein, da haben die wirklich einen, ja, richtig guten Job gemacht und auch, da hing aber auch viel dann auch an der Person Rudi Assauer, der mit Egidius Braun, ja, dann viel Überzeugungsarbeit geleistet hat, damit Schalke diese Lizenz kriegt. Ich glaube, sie haben eine Geldstrafe gekriegt.
Geldstrafe,
ja, haben sie gekriegt. Und der dritte große Flock war dann halt, wie er Stück für Stück diese Eurofighter-Mannschaft,
das war ganz natürlich,
ja, aufgebaut hat.
Ja,
die Mannschaft ist nicht durch Zufall vom Himmel gefallen, sondern die haben sich wirklich irgendwann mal 94, 95 hingesetzt und haben gesagt, so, wir sind jetzt Erstligist, einigermaßen etabliert und jetzt wollen wir Stück für Stück eine Mannschaft aufbauen, die auch in Europa mitspielen kann. Und dann wurden Leute, wo Ton wurde zurückgeholt, Wilmots wurde verpflichtet. Also das waren schon Dinge, für die sich auch finanziell ziemlich, ziemlich, ja, krumm gemacht haben, beziehungsweise den Verein Aber die Rechnung ist voll aufgegangen. UEFA Cup gewonnen 1997, sensationell. Huub Stevens natürlich nicht vergessen, zwischendurch als Trainer noch geholt. Eine unfassbare Entscheidung. Würde sich heute, glaube ich, keiner mehr trauen, das so zu machen. Den beliebten Jörg Berger zu entlassen.
Ja.
Riesenproteste der Fans. Die Spieler mussten im ersten Spiel nach Berger unter Polizeischutz das Parkstadion verlassen, weil die Fans wütend waren, weil die sauer waren. Hubert Neu saß als Interimstrainer gegen Karlsruhe auf der Bank, hat mir hinterher gesagt, nie wieder. Das war eine gespenstische Atmosphäre an diesem Tag. So, Huub Stevens geholt, Eurofighter und dann als Krönung natürlich, und die Eurofighter waren ja dann die Basis für alles, als Krönung im Grunde dann den Bau der Arena vorangetrieben, ja. oder als Motor dann da im Grunde
fungiert. Ja, die zwei Siege, ja, im Pokal.
Ja. Richtig.
Ja. Und natürlich die Meister der Herzen. Ne?
Ja, Meister der Herzen, da kommen wir ja wahrscheinlich auf den Tag, kommen wir ja wahrscheinlich sowieso auch noch zu sprechen, müssen wir, wenn es um Rudi Assauer geht. Aber daran siehst du, wie das alles gewachsen ist. Und das waren ja dann schon seine, oder da waren ganz viel Rudi Assauer dann in dieser Zeit auch drin. Und das war ja im Grunde die Basis dafür, dass Schalke ja viele Jahre dann ständig europäisch auch gespielt hat. Und das war ihm auch ganz wichtig. Er hat sogar mal gesagt, das war, glaube ich, dann der Frust nach der Meister der Herzen-Sache. Meisterschaft ist was für einen Briefkopf. Für uns ist wichtig, dass wir regelmäßig Champions League spielen. Und das haben sie in der Zeit ja auch dann geschafft.
Und Spieler sind natürlich immer noch dankbar, dass Rudi da sein Wirken hatte. Einer davon ist Jörg Böhme. Der ist euch ja auch bestens bekannt. Und den habe ich getroffen und habe ihn natürlich gefragt, was er für Erinnerungen an Rudi Assauer hat. Da hören wir mal ganz kurz rein.
Ja, durchweg positive. Also er war grundehrlich, korrekt. Also man konnte mit jedem Problem eigentlich als Spieler oder Angestellter des Vereins zu ihm ins Büro kommen und ja, sein Anliegen offentragen. Und ja, er hat immer versucht, irgendwo eine Lösung. Alles kann man nicht lösen, leider Gottes, aber immer versucht, eine Lösung zu finden. Und ich sag mal, gerade den Mensch zu unterstützen, der da ein Problem hat. Und das ist selten in diesem Fußballgeschäft.
Rudi war ja nicht gerade einfach, man hatte Respekt, definitiv. Hat man nicht mal ein bisschen ein grummeliges Gefühl gehabt, wenn man dann mal ins Büro gegangen ist und hatte ein Anliegen?
Nee, also einfach war ich ja auch nicht. Und ich denke, das hat uns dann wahrscheinlich auch verbunden und angezogen. Aber nee, Angst gab es nicht. Also ich kenne auch keinen, der vor Rudi Angst hatte. Respekt, klar. Ja, dafür war er eben eine Erscheinung und Macher. Das haben wir ja gerade eben gehört. Aber Angst ist das falsche Wort.
Schönste Erinnerung an Rudi?
Ja, schönste Erinnerung. Als er mich verpflichtet hat, muss ich sagen. Mein Berater hat, glaube ich, 94 mich angerufen, hat gesagt, pass auf, der Assauer von Schalke, der will dich holen. Ja, da war ich 20 und ja, geholt hat er mich dann 2000. Da hatte ich dann kurz vorher meinen Berater nochmal angerufen und hat gesagt, wann will der mich denn holen? Wenn ich 30 bin, dann braucht er mich nicht mehr holen. Nee, er hat mich dann 2000 geholt, da war ich 25 im besten Fußballalter und ja, es hat dann wohl gepasst für Schalke 04 und Rudi.
Ja, soweit Jörg Böhme.
Ja, du wirst noch lange suchen, um einen zu finden, der etwas Schlechtes sagt. Ne? Und ich glaube, wir sind jetzt an einem ganz entscheidenden Punkt. Diese Leistungsbilanz, die Norbert gerade aufgezeigt hat, beginnend mit der Sicherung der Lizenz, Aufbau der Euro-Mannschaft, ne? Mit Uli Hoeneß, ein Riesenverhältnis. Ich glaube, die Sache Ton haben die am Telefon erledigt. Ja. Ne? Das war da sensationell. Ja. Und das alles hat dazu geführt, dass Rudi Assauer, ich sag mal, in dieser Branche eine öffentliche Figur geworden ist. Ja? Vielleicht nicht ganz auf gleicher Höhe mit Hoeneß, aber vielleicht nur so ein Stückchen darunter. Und deshalb merkst du das heute, wenn du heute Leute befragst, da sind die wenigsten, die über den Assauer als Manager etwas sagen können, weil sie da gar keine Erkenntnisse haben. Das sind Reflexionen über den öffentlichen Rudi Assauer. Das ist so. Also ich bin davon fest überzeugt.
Ja. Rudi Assauer war ja nicht einfach und hatte sicherlich auch überall Freunde, aber alle Gegner in Anführungsstrichen hatten Respekt. Und ich habe auch Christoph Daum getroffen. Das ist zum Beispiel eine Beziehung gewesen, die vielleicht nicht auf einer guten Freundschaft basierte. Hören wir auch mal rein, was Christoph Daum zu Rudi Assauer gesagt hat.
War in erster Linie am Anfang von einer sehr großen Rivalität geprägt, weil wir waren Gegner. Wir sind eigentlich nur mit unterschiedlichen Vereinen aufeinander geprallt. Also zumindest bei mir war das der Fall. Rudi war ja eigentlich immer das Gesicht und der Repräsentant von Schalke. Und da ging es natürlich immer darum, dass jeder versucht hat, das Beste für seinen Verein, für seine Spieler auszuholen. Seine Spieler waren für ihn seine Kinder, seine Familie. Und wenn dann sehen wir zu einer Situation kam wie in einem Spiel in Leverkusen, als Ulf Kirsten ein bisschen heftig Thomas Linke angegangen ist und vielleicht auch leicht verletzt hat, dann ist er ausgerastet und hat dann gefordert, dass ein Ulf Kirsten eben gesperrt wird, dass ich nicht mehr spielen lasse. Und wir haben dann erst liebevoll gesagt, er sollte mal die Schnauze halten. Aber Rudi hat nicht locker gelassen, hat nachgelegt, muss gesperrt werden, darf nicht mehr spielen. Und dann wurde ich auch etwas heftiger und haben dann gesagt, hör mal zu, wenn du jetzt nicht ruhig bist, hau ich dir einen rein, dann kannst du dann eine Zigarre quer rauchen. Da war ein Augenblick geschockt, er hat auch nicht in dieser Art und Weise erwartet. Wir haben uns hinterher die Bilder angeschaut. Da muss ich sagen, komm, das war schon sehr heftig. Auf dem Spielfeld habe ich das nicht so, so schlimm gesehen, wie das hinterher in Bildern sie ja dargestellt hat. Und dann haben wir uns aber darauf geeinigt, dass nach dem Spiel eigentlich man sich die Hand reicht und die Sache vergessen sein sollte, hat der Rudi auch wieder eingesehen und dann haben wir uns wieder vertragen.
Starke Charaktere, Sie waren sind ein starker Charakter. Fehlt sowas heute im Fußball?
Wir haben in einer anderen Art und Weise starke Charaktere. Die treten nicht mehr so exponiert in der Öffentlichkeit auf. Sie wirken eigentlich mehr im Verborgenen, aber sind genauso starke Persönlichkeiten, wie das früher der Fall war. Nur früher konnten wir uns, als wir noch eine etwas andere Medienlandschaft hatten, noch viel freier bewegen. Heute wird ja jede Kleinigkeit in den sozialen Medien auseinandergerissen, zerkaut, dass viele sich zurückhalten und besonnener agieren, als es bei uns der Fall war. Wir haben oft rein aus der Emotion, aus dem Gefühl heraus argumentiert, ohne zu bedenken, wie können die Reaktionen sein. Und ich glaube, das hat sich heute total verändert. Siehst ja auch, alle Spieler haben heute eine Medienschulung. Das wäre früher undenkbar gewesen.
Ja, soweit Christoph Daum.
Unvergessliche Szene, die Christoph Daum schildert. Das war ein Spiel Schalke in Leverkusen. Kirsten und Linke geraten aneinander während des Spiels und in der Halbzeit oder am Schluss. Assauer und Daum wirklich sind sich fast an die Wäsche gegangen. Du konntest dann unten ja richtig schön noch mit in den Kabinentrakt, du konntest alles beobachten. Die haben sich wirklich gezofft ohne Ende. Hüb Stevens musste sogar dazwischen gehen als Schlichter, ausgerechnet der Hüb als Schlichter zwischen Assauer und Daum. Und Daum beendete dann diesen ganzen hässlichen Streit, indem er zu Rudi Assauer laut rief: Contenance, Herr Assauer, Contenance. Aber kein Mensch wusste damals von uns, was Contenance ist. Wir mussten erstmal. Aber Assi war dann auch in dem Moment erstmal beeindruckt und dann war die Sache irgendwann auch beendet. Aber es ist genauso, wie Daum sagte, das ging richtig zur Sache an diesem Tag. Da kann ich mich noch gut dran erinnern.
Eine schöne Geschichte, Norbert. Wir müssen aber doch wenigstens zugeben, auch hier wird eine Wertung des Managers Assauer im Prinzip nicht vorgenommen, sondern er urteilt hier über eine impulsive Situation, die sich so ergeben hat in einem Spiel. Ne? Das wird sicher richtig sein, aber über den Manager Rudi Assauer kann auch der Daum nichts sagen. Das ist leider so. Das sind für mich wirklich alles Reflexionen über die öffentliche Figur. Und die ist entstanden genau in dieser Phase 1993, dann über die Erfolge, die sich dann angeschlossen haben, bis zu seinem Ausscheiden. Und da kommen wir in eine ganz entscheidende Situation. Ne? Wie konnte das passieren und wieso? Ich kann mich entsinnen, Ich habe mit Hüb Stevens darüber gesprochen. Der hat mir gesagt, ich hätte Schalke niemals verlassen. Hat auch gar keinen Grund gehabt nach den großen Erfolgen. Ich habe mit Rudi verhandelt über einen neuen Vertrag und dann musste ich am nächsten Tag feststellen, er wusste gar nicht mehr, worüber wir uns einig geworden waren. Das stell dir mal vor. Hüb Stevens, ja. Wenn du den heute befragst, der wird dir nur positive Sachen über Rudi Assauer erzählen. Über diese Sache spricht er nicht öffentlich.
Mhm. Erzähl doch mal was über Rudi Assauer, was er denn privat für ein Mensch war. Ja. Also wenn jetzt mal das Thema Fußball, glaube ich, war immer präsent, aber...
Ich hab privat, muss ich gestehen, zu ihm keine Beziehung gehabt. Ich finde, das ist auch oft hinderlich in dem Beruf. Also du solltest schon so ein bisschen aufpassen, dass du eine Distanz noch wahrst, weil wenn du privat zu sehr mit jemandem verbandelt bist, dann wirst du irgendwann auch mal parteiisch und nicht mehr objektiv. Aber er war mir trotzdem, obwohl wir privat keine Beziehung, kein Verhältnis hatten, war er mir trotzdem sehr präsent. Für mich waren das 93 bis 2006. Da war ich auch in einem Alter, wo du als Journalist noch meinst, ohne dich geht's nicht. Also jetzt muss aber mal der Herr Assauer, der muss aber jetzt mal hier nennen, mit dir und wie auch immer. Und das waren sehr intensive Jahre. Ich glaube, beruflich so die intensivsten meines Lebens, weil Rudi Assauer und Hüb Stevens wirklich zwei Persönlichkeiten sind, die mich absolut beeindruckt haben, die mich irgendwo auch ein bisschen geprägt haben. Jörg Böhm hat zwar gerade gesagt, er kennt keinen, der Angst hatte vor Rudi Assauer, aber da konntest du manchmal schon Moris vorhaben, vor Hüb Stevens genauso. Ich weiß noch, wir haben einmal eine Geschichte gehabt, das war noch relativ zu Beginn seiner Amtszeit, da ging es um irgendwelche Verwicklungen, die er mit einem Schalker Aufsichtsratsmitglied haben sollte, geschäftliche Beziehungen. Dieses Aufsichtsratsmitglied saß aber mittlerweile im Knast und da ging es um irgendwelche Verträge, die Assi unterschrieben hatte oder wie auch immer. Und Rudi Assauer hat behauptet, er hätte diesen Vertrag nicht unterschrieben. Wir hatten aber den Vertrag und er hatte den unterschrieben. Wir haben den auch veröffentlicht. Oh, da konntest du aber Rudi Assauer mal von der anderen Seite kennenlernen. Da wollte er mich dann wohl sogar zu Hause anrufen, hat mich aber irgendwie nicht erreicht und rief dann meine Eltern an. Meine Mutter völlig verstört und berichtet ihn, hör mal, hier hat ein Herr Assauer hat hier angerufen. Wieso, warum, was wollte der denn? Hat er nicht gesagt, er hat nur gesagt, ich soll meinem Sohn sagen, dass er ihm noch ein schönes Leben wünscht. So, also solche Sätze sind da auch schon gefallen. Der konnte schon auch sehr, sehr nickelig sein und auch manchmal böse. Was ich aber an ihm immer geschätzt habe, wenn er dann wirklich mal auch über die Stränge geschlagen hat im persönlichen Gespräch, dann hat er oft genug aber auch einen Tag später angerufen und gesagt, hör mal, Neubaum, pass auf, gestern war scheiße, komm, vergessen war. War nicht gut. Und umgekehrt war er aber auch nicht nachtragend. Also er hat natürlich registriert, wer was über ihn schreibt und konnte auch, wie viele andere, er konnte auch besser austeilen als einstecken, aber das hat er in der Branche nicht exklusiv. Aber er hat dann auch immer, man ist dann auch immer wieder auf einen Nenner gekommen. Und was ich ihm immer hoch angerechnet habe, absolut, dass er, und den Eindruck habe ich heute nicht bei allen Beteiligten, dass er den Wert und die Treue von Lokal- und von Regionalzeitungen, dass er das immer geschätzt hat. Dass er genau wusste, selbst wenn wir irgendwann mal in der Kreisliga spielen, die werden wir eh nicht los. Die kommen dann auch. Und im Zweifel halten die zu uns. Also hat er dich im Grunde genauso scheiße behandelt wie alle anderen auch, wie alle anderen Journalisten auch, aber er hat dich schon irgendwo ernst genommen, er hat dich schon irgendwo respektiert, weil er wusste, das ist im Grunde unsere Heimatzeitung.
Norbert, ich würde dich gerne etwas fragen. Über das Private hast du schon geklärt, müssen wir in Beziehung zwischen dir und Assauer nicht reden. Da war nichts. Aber ist dir in allen möglichen Begegnungen bei Pressekonferenzen und so, ist dir irgendwann mal aufgefallen, dass Rudi vielleicht ein Alkoholproblem hatte?
Also, dass er, aber da schließe ich mich jetzt auch nicht aus. Da bin ich jetzt der Letzte, der wirklich den Stab drüber brechen könnte, dass er gerne ein paar Bierchen getrunken hat, auch gerne mit uns. Auch gerne mit uns. Das war ja ein offenes Geheimnis oder war eigentlich auch überhaupt kein Geheimnis. Er hat ja auch nie einen Hehl draus gemacht.
Ja, ja.
Ich habe immer hier so ein Problem mit dem Kabel. Ich höre das selber bei mir so ein bisschen rascheln. Inwiefern das dann wirklich zu einer zu einem Problem geführt hat, das kann ich nicht.
Ja.
Das kann ich nicht beurteilen. Ja. Ich weiß aber, es sind viele Dinge, die man mit Rudi Assauer erlebt hat, die sind darauf zurückgeführt worden. Ich kann mich noch gut erinnern, es gab einmal eine, da hat Schalkes Vorstand oder vielleicht auch mit Aufsichtsrat oder wie auch immer, das muss so 2003, 2004 gewesen sein, da haben die eine Brauereibesichtigung bei Veltins gemacht. Und dann war am anderen Tag wohl ein Bericht darüber in der Zeitung und Rudi Assauer sah diesen Bericht wohl und ist dann zu einem vom Vorstand hingegangen und hat gesagt, hör mal, warum habt ihr mich nicht mitgenommen zu der Brauereibesichtigung? Die Krux an der Geschichte ist aber, er war dabei. So, und das damals hat man noch gedacht oder gesagt, naja, hat er sich wieder ein zu viel getrunken, keine Ahnung, aber da jetzt ein Urteil drüber abzugeben, das steht mir in keinster Weise. Zu auffällig ist aber schon, dass es Zerstreutheiten gab bei ihm, über die man sich manchmal gewundert hat. Für mich dann die größte war dann, als er 2006 auf einmal nichts mehr davon wissen wollte, dass er eigentlich vom Manager zum Schalke-Präsidenten gemacht werden sollte.
Ja, also ich habe in der Beziehung dann halt auch meine eigenen Erfahrungen gemacht. Ich kann es nicht vergessen, es war der 17. Mai 2006. Das letzte Champions League-Spiel, das wir hatten. Ich war Reporter in Paris, Finale, Arsenal London, noch mit Lehmann im Tor. Aber nur 19 Minuten, dann ist er vom Platz geflogen gegen Barcelona. Und ich kann nicht vergessen, bei so einem Spiel sitzt du dann zwei Stunden vorher, suchst du dir noch ein Plätzchen unter der Tribüne, verstehst du, wo ein bisschen Ruhe hast, gehst nochmal deine Unterlagen durch. So habe ich das auch gemacht. Auf einmal reißt einer die Tür auf und schreit ganz laut, hast du das nicht gewusst? Assauer ist entlassen. Habe ich gesagt, Assauer ist entlassen? Das glaube ich nicht. Am nächsten Tag waren wir wieder zu Hause. Ich musste es nicht mehr glauben, es war Tatsache. Da bin ich sofort zu ihm hin. Und er kam dann auch mit Simone Tomalla noch an seiner Seite und ich glaube, in jede Kamera und in jedes Mikrofon, was ihm entgegengehalten wurde, hat er dieses Märchen erzählt. Ja, da sind welche im Aufsichtsrat, die sind geil auf meinen Job und der Tönnies hat den nachgegeben und so weiter. Da habe ich gedacht, das kann man glauben, aber man muss es nicht glauben. Das ist bei allen Sachen, die man glauben kann, kannst du genauso gut zweifeln. So, dann bin ich zum Tönnies hin und habe gesagt, sag mal, kann das denn sein? Da sagt er, wenn du die Wahrheit wissen willst, dann kommst du mal nach Reda-Wiedenbrück. 3 Tage später war ich da. Dann hat er mich durch 2 Kilometer Schweinehälften geführt, erst einmal. Und dann saßen wir in seinem Büro. Und was der damals gesagt hat, war damals so richtig, wie es heute richtig wäre. Wir wären doch mit dem Klammerbeutel gepudert gewesen, wenn wir uns von einem gesunden Rudi Assauer getrennt hätten. Der Mann war doch das Gesicht unseres Vereins. Und dann hat der mir unter dem Siegel der Verschwiegenheit 3 Sachen hat der mir erzählt, von denen jede einzelne genügt hätte, um das
zu beenden.
Verhältnis zu beenden. Mhm. So, und der hat mir auch gesagt, und da ist es mir erstmal klar geworden, von diesem Alkoholproblem, Verstehst du? Und da wurde mir bewusst, richtig bewusst wurde es dann 2010, diese große Tragik von diesem Mann, die ihn eingeholt hat aus seiner Familiengeschichte, diese genetisch bedingte Alzheimer-Sache. Seine Mutter ist ja dran gestorben und der 13 Jahre ältere Bruder auch. So, und jetzt können wir uns doch alle vorstellen, wie dieser Rudi Assauer, ich würde sogar sagen, in seiner besten Phase, über die haben wir gerade gesprochen, immer wieder zwischendurch das Gefühl hatte, kriege ich es auch? Verstehst du? Und dann hat er angefangen, verstärkt zu saufen. Das heißt, er hat seine Krankheit hinter Alkohol versteckt. Das ist die große Tragik von Rudi Assauer gewesen. Und wie gesagt, er war dann entlassen, aber seine Aura, die war ja noch lebendig. Das heißt, er bekam Angebote von großen Firmen, Versicherungen, Banken. Und ich kann euch sagen, er machte das einmal. Dann hat er mich angesprochen und hat gesagt, hör mal, ich kann das nicht. Ich kann da nicht wie der Kalmund da über eine Bühne laufen und aus dem Bauch. Können wir das nicht zusammen machen? Ich sage, ja, kann ich mir vorstellen. Ja, wie kann das gehen? Ja, ich sage, im Grunde ganz einfach. Ein Ahnungsloser stellt dumme Fragen, das bin ich. Und du gehst wie ein Goldfasan über den roten Teppich. Ja, meinst du? Ja, meine ich. Ob du glaubst oder nicht, von dem Zeitpunkt an bis 2010, November, habe ich mit Rudi Assauer gemanagt, immer von Sabine Söldner, seine langjährige Sekretärin. Ja. Die hat das alles immer, gab auch ordentliches Honorar, muss ich ehrlich sagen. Ja, habe ich ja versteuert, Gott sei Dank. Ja. So habe ich mit dem auf Bühnen gestanden. Bis zuletzt in Rasfeld, hier im Münsterland, vom Lions Club. Ach, 250 Menschen an weiß gedeckten Achtertischen. Vorne saß Baron von Heeremann, damals der Bauernpräsident. Und irgendwann vor dem Hauptgericht saß ich mit Rudi auf einer kleinen Bühne. Und wir sprachen über Fußball. Weißt du, und wenn man das macht, dann fallen Namen. Und die fielen dann 2 Minuten später nochmal. Und dann merkte ich, wie er so sabberte. Verstehst du? Wie, was? Und da, du, fiel bei mir ein Groschen. Wir wurden gefahren. Mein Wagen stand bei ihm auf dem Hof. Und kurz bevor wir da waren, habe ich gesagt, Rudi, ich würde heute gerne nochmal 2 Minuten mit dir reden. Ja, was hast du? Ich sage, ich will dir sagen, was ich habe, Rudi. Ich habe das Gefühl, mit dir stimmt etwas nicht mehr im Kopf. Norbert, er bekam einen krampfartigen Weinanfall und ist mir um den Hals. Ich weiß es doch. Und dann hat er mich unten in sein Wohnzimmer geführt, Parterre. Da stand ein wunderschöner, schwarz lackierter Flügel. Da lagen Zeitungen drauf und Zeitschriften. Und dann hat er mir gezeigt, dass er dabei war, Kreuzworträtsel zu lösen. Alles kontraproduktiv, habe ich dann später gelernt. Ich habe in der Nacht nicht geschlafen. Und am nächsten Tag von der unehelichen Tochter wusste ich da noch gar nichts. Aber ich habe seine eheliche Tochter Kathi Assauer angerufen und habe ihr erzählt, was mir am Abend vorher passiert war. Da hat die Frau gesagt, Herr Hans, ich gebe Ihnen mein Wort. Ich nehme morgen meinen Vater an die Hand und bringe ihn in die Memory-Klinik nach Essen. Und da ist er endgültig auf diese Krankheit diagnostiziert worden. Das habe ich persönlich alles erlebt. Ich war dabei. Und diese große Tragik, ich kann es nur noch mal zusammenfassen. Das Gefühl, diese Krankheit liegt offenbar in unserer Familie. Kriege ich es auch, verstehst du? Und irgendwann war es nicht nur ein Gefühl der Angst, sondern die Krankheit hatte ihn erwischt. Und das ist für mich typisch, was Hüb Stevens mir erzählt hat. Ich hätte Schalke nie verlassen. Dazu hatte ich gar keinen Grund. Aber ich wusste, es wird schwierig werden, wenn Rudi diese Krankheit hat. Ja.
Was waren so die dann letzten Begegnungen noch mit Rudi?
Meine letzten Begegnungen kann ich dir sagen. 2010 war die WM in Südafrika. Da war Rudi und ich Gäste beim ZDF in Düsseldorf. Volle Kanne, diese Frühsendung. Da wird ein bisschen gefrühstückt und dann geht es um die Frage, ja, wer soll hier jetzt spielen für Deutschland und wie hoch werden wir gewinnen? Ja, habe ich nie vergessen, weil das war der Aufstieg von Thomas Müller und Bad Stuber, der Verteidiger, ja, hat mir hinterher Hermann Gerland erklärt, was das für zwei Typen waren. Und so über solche Sachen wurde da diskutiert. Hinterher, Sendung zu Ende, großer, langer Tisch, kriegst du noch einen Kaffee serviert, da kommt eine Kollegin von oben runter, die hatte mit der Sendung gar nichts zu tun. Ach, Herr Assauer, das ist aber schön, dass ich Sie hier treffe. Ich freue mich sehr und ich kann Ihnen, glaube ich, vorschlagen, wir arbeiten gerade an einem Format, Prominente zeigen uns ihre Stadt. Und ich würde gerne mal am Hans-Sachs-Haus, am Musiktheater und an der Arena natürlich mit Ihnen vorbeigehen. Ja, 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 ja. Also es war ja so, muss man auch ehrlich sagen, an einem wohlgeformten waldlichen Hintern, Norbert, konnte er nicht grußlos vorbeigehen. Das hat er schon sehr geschätzt und genossen. Ne? Also wenn eine Frau das wollte, hat er zugesagt. Ja, pass auf, in dem Jahr ist aber nichts passiert, außer mein Erlebnis in Rasfeld im November 2010. Jetzt kommt 2011. War wieder eine WM in Deutschland der Frauen. Das war kein Thema für Rudi Assauer. Frauen gehören an die Pfanne. Ja? Aber ich war wieder eingeladen und ich musste meine äußerst spärlichen Erkenntnisse über Frauenfußball da noch breitwalzen. Über 3 Stunden, du lieber Gott. Frau Schmidt kommt wieder runter an denselben Tisch und sagt, Herr Hansch, wo ist denn Ihr Begleiter? Ich sage, ja, der schont sich heute ein bisschen, ne? Frauenfußball ist auch nicht so richtig sein Thema. Aber sage ich, Frau Schmidt, Sie wollten doch mit ihm was machen. Ja, ja, Prominente zeigen uns ihre Stadt. Ja, das haben wir immer noch vor. Ich sage, wenn Sie das immer noch wollen, dann müssen Sie sich beeilen. Da sagt die, wieso? Da musste ich ja ein bisschen was erzählen. Da habe ich ihr erzählt, was passiert war, dass Rudi diagnostiziert war in Essen auf diese Krankheit. Da kriegt ihr die so große Augen. Ja, dann wäre das doch das Thema. Ja, ja, sage ich, aber das geht nur mit Rudi, mit seiner Familie und mit seinem Anwalt. Können Sie das für mich organisieren? Ich sage, ich werde es versuchen. Am nächsten Tag habe ich Sabine Söldner angerufen und habe gesagt, Frau Söldner, ich muss Ihnen Folgendes vortragen. Es besteht Interesse beim ZDF, dieses Thema mit Rudis Krankheit zu thematisieren. Können Sie das klären? Bettina Michel war ja die einzige Familie damals. Ja, ich rufe sie morgen an. Die brauchte keinen Tag. 3 Stunden später rief die mich an und sagte, Herr Hansch, das wäre ja gar nicht so schlecht, denn in den Insiderkreisen des Fußballs geht ja schon sowieso das Gerücht durch, Rudi hat sich den Verstand weggesoffen. Wie Gerd Müller. Korsakow-Syndrom nennt man das. Ja. Ne? Das könnte man ja dann vielleicht mal richtig stellen. Ich sage es richtig. Ja, sagt sie dann, von uns aus grünes Licht. Ich, die Frau Schmidt, die ist sofort losgelaufen, ist bei 37 Grad geendet, diese tolle Dokumentationssendung. So. Und dann, das war im April 2011, hat die bis Februar 2012 haben die gedreht. Das waren 3 Frauen. Die Schmidt, die Tonfrau und die Kamerafrau. Das war natürlich toll für Rudi. Und ich bin sehr oft dabei gewesen. Und dann ist dieser Film entstanden. Ja, ich will mich nicht vergessen. Norbert, nimm's mir nicht übel. Ich sage heute, alles, was Rudi an Verdiensten hat um den FC Schalke, vielleicht auch um den deutschen Fußball, ist für mich im Grunde Peanuts gegenüber dieses Outings. Verstehst du? Denn ich weiß ja, das hat ja eine große Welle hervorgerufen. Es war ja so, bis zu dem Zeitpunkt wurde diese Krankheit unterm Teppich gelassen. Verstehst du? Alzheimer, furchtbar. Und jetzt kommt dieser große Mann und outet sich so öffentlich. Die Alzheimer-Gesellschaften in ganz Deutschland, die haben sich auf die Schenkel gehauen vor Freude. Mhm. So ist das gewesen. Und ich war sehr oft dabei, auch bei den Drehs und so weiter, bis zum Ende. An dem Tag, wo der Film präsentiert wurde, waren wir vorne, nochmal, er auch selber, zu Gast im Frühstücksfernsehen beim ZDF. Und da wurde das alles nochmal präsentiert.
Also 2012 dann?
Ja. Ja, 2012. Ja, 7. Februar.
2019 ist er dann verstorben.
Februar 2019 war es, glaube ich, vor einem Pokalspiel gegen Fortuna Düsseldorf.
Ja,
also es gibt, glaube ich, ganz viele tolle Geschichten, ganz viele interessante, aufregende Geschichten über Rudi Assauer. Ich glaube, man wird ihn auf Schalke definitiv nie vergessen. Dafür sorgen wir auch, dass wir auch immer ab und zu mal dran erinnern.
Ich sage dir, für mich ist es eine unglaublich tragische Figur. Stell dir mal vor, es kommt ja noch diese unselige Heirat, die am Ende noch passiert ist. Ne? Ja. Das ist ja auch ein Thema für sich. Das hätte ja nie passieren dürfen. Da hat ihm irgendein Arzt hat ihm für diesen Tag noch so einen Persilschein ausgestellt. Der Wahnsinn. Ne? Der war längst diagnostiziert mit seiner Krankheit. Ist alles nicht zu fassen. Und was daraus entstanden ist dann, Gottes Willen.
Bis heute wird damit noch.
Ja.
Ne? Das ist wahrscheinlich wieder noch ein ganz eigener Podcast, wenn wir überhaupt mit einem hinkämen.
Aber das wollen wir gar nicht thematisieren heute. Wir wollen an Rudi Assauer erinnern, mit schönen Gedanken, schönen Geschichten. Dafür erstmal herzlichen Dank, Werner Hansch, dass du uns da ein bisschen mitgenommen hast.
Ja, du, ich kann dir aber jetzt noch sagen, der Rudi wird nochmal aufstehen.
Wo? Okay, ja, bin ich gespannt.
Da müsst ihr sehr auf der Hut sein. Ja? Es gibt ja noch gewisse Themen, die sind bis heute noch nicht endgültig geklärt. Es gibt da 3 oder 4 Testamente. Wo ist sein Geld geblieben am Ende? Denn was der Testamentvollstrecker da gefunden hat, 15.000 Euro und einen alten Opel, glaube ich, das ist nicht alles gewesen. Ne? Das wird noch ein Thema werden. Pass mal auf, in diesem Jahr. Ja.
Ja. Da sollen wir uns darauf freuen, aber ich weiß es nicht. Das entscheiden dann andere. Lass uns nochmal zur Gegenwart zurückspringen. Die Vorbereitungen starten am 26. Juni. Dann geht es für FC Schalke wieder los. Da wird dann ein bisschen getestet und also die Mannschaft, die sich bis dahin gefunden hat, hoffentlich. Was ist drin für den FC Schalke 04? Werner, was glaubst du, kann der FC Schalke 04 in der kommenden Saison erreichen?
Ja, es wird ja wohl hier keiner von uns behaupten, die werden aufsteigen. Also ich werde es jedenfalls nicht behaupten. Norbert hat ja irgendwann mal völlig zu Recht gesagt, so ein Typ, nicht der Assauer, den kann es nicht mehr geben, aber so ein ungefähr. Mhm. Ja, wir haben ja mal gedacht, die hätten so einen. Der hieß Heidel und kam aus Mainz. Ja. Ne? Und das war offenbar nicht der Richtige. Er hat sich dann schnell auch wieder vom Acker gemacht. Und ich glaube, da liegen wesentliche Ursachen dafür, wo der Verein heute steht. Da wurde viel Geld vernichtet, oder?
Ja. Wenn du da mal. Ich hab Samstag noch das Pokalfinale gesehen, Leverkusen gegen Düsseldorf, und als Xhaka dann das Tor macht, da ist mir eingefallen, ich glaube, die haben den für 15 Millionen Euro, haben die den geholt. Ist viel Geld. Aber das sind Summen, da ist Schalke in dieser Zeit fast spielerisch mit umgegangen.
Ja.
Und Schalke hat Spieler in dieser Phase geholt, deutlich teurer, die aber wenn ich sehe, was dieser Xhaka für Leverkusen an Wert hat, und wenn ich vergleiche, welche Spieler Schalke in dieser Phase, die du erwähnt hast, und ja danach im Grunde auch noch, zu welchen Preisen geholt hat und welche welche Rentabilität die hatten für den Verein, nämlich gleich null. Und wenn du das dann alles mal hochrechnest, dann ist das im Grunde auch kein Wunder, dass du natürlich noch verschärft durch die Brandbeschleuniger Corona und jetzt zweimal abgestiegen, dass das kein Wunder ist, wo der Verein jetzt steht. Wenn du mich fragst, was ich von Schalke nächste Saison erwarte, kann ich dir einfach noch nicht beantworten, René. Die Mannschaft steht überhaupt noch nicht. Der Kader ist im Grunde ja jetzt erstmal stark verschlankt worden. Also da kann man jetzt überhaupt noch keine.
Dafür haben wir ja unsere Leser und Leserinnen gefragt. Es gibt ja eine Frage der Woche immer bei uns oder mehrere Fragen der Woche. Und da war die Frage halt, die Vorbereitung starten am 26. Juni, was ist drin? Da war aber auch eine Möglichkeit, der direkte Wiederaufstieg. Das, lieber Werner, haben aber tatsächlich auch nur 21,8% gesagt. Also, aber immerhin, 21,8%. Ne? Der größte Anteil der Stimmen ging mit 50% oben mitspielen, aber in der nächsten Saison, also mit den Spielern, behalten, aufbauen und dann aufsteigen. Also 2 Jahre. So, das ist der Wunsch der Hälfte aller Befragten. 20% haben noch gesagt, man sollte sich das Ziel einfach setzen, im sicheren Mittelfeld zu landen. Aber an Abstieg glaubt keiner, Klassenhalt sichern, 8%. Also, dass wir da nochmal reinrutschen, glauben nur 8%.
Ja, aber mach die Umfrage nochmal in 3-4 Wochen, wenn Ben Manga die ersten Raketen geholt hat, dann wirst du sehen, dass die 21,8%, dass die Zahl deutlich nach oben geht.
Ja, ich kann dazu nur wieder antworten, glauben kann ich nur das, was ich auf der anderen Seite auch bezweifeln kann.
Ja, absolut. Ja, also es wird auf jeden Fall spannend, die Tage kurz vor EM-Start auch, es wird immer was geben. Es gibt Gerüchte, es wird vielleicht dann Neuzugänge geben, es wird vielleicht noch Abgänge geben. Wir sind ja auf alles eingestellt und die Abgänge wird ja locker zweistellig werden, ne, beim FC Schalke 04 in dieser Saison. Ja.
Darf ich noch einen abschließenden Satz zu Rudi Assauer sagen?
Ja, aber selbstverständlich. Das ist ja eigentlich der Podcast für Rudi Assauer.
Was mir an ihm neben Managerleistungen und überhaupt seine ganze Art, die mir am meisten imponiert hat, war, oder da war er mir dann auch richtig nah, er hat das immer sehr gepflegt und geschätzt, unter anderem auch mit Journalisten Fußball zu spielen.
Ja.
Er war fußballverrückt, das kann man wirklich sagen. Er hat auch mal gesagt, da standen wir mal am Trainingsplatz, da sagt er, Mensch, wie gerne wäre ich noch. Die haben den schönsten Beruf der Welt. Die haben den schönsten Beruf der Welt, alleine hier frische Luft, hinter einer Kabine zu sitzen, doofes Zeug zu erzählen, rumzuflaxen. Boah, das fehlt mir so sehr, sagt er. Und das habe ich immer an ihm geliebt. Er hat ja jede Gelegenheit genutzt. Er hat ja, glaube ich, immer eine Sporttasche und Schuhe im Auto gehabt. Wenn der irgendwo an der Wiese vorbeikam und sah da Leute kicken, dann hat er im Grunde gefragt, ob er mitspielen kann. Und mit Journalisten, das hat er gepflegt. Wir haben regelmäßig immer gespielt, meistens vor den Pressekonferenzen, donnerstags, entweder gemischte Mannschaften mit Schalker, Manni Dubski war dann dabei, Bodo Menzer, also so diese Kategorie, ja. Assi. Und er war unheimlich ehrgeizig, Er wollte jedes Spiel gewinnen. Wir haben einmal ein Spiel gemacht, Presseauswahl gegen Journalistenauswahl, das war irgendwie die Vorspiel zu irgendeiner Veranstaltung. Schalke führte zur Halbzeit 3 oder 4-0. Und wir haben das Ding noch gewonnen. Und Assi stand oben, wir haben uns oben im Parkstadion umgezogen, stand dann oben auf so einer Holzbank, Fenster auf, Zigarre an und stand eine halbe Stunde mit dem Rücken zu uns und zog an seiner Zigarre und du hast richtig gemerkt, wie konnte das passieren? Der Gedanke hat an ihm genagt. Er war fix und fertig. Also das habe ich geliebt an ihm. Und irgendwann, das ist so mein, was mir immer einfällt zu ihm, so an persönlichen Dingen. Irgendwann hat er mich mal nach so einem Spiel in den Arm genommen. Neubaum, komm mal her. Er hat ja immer Neubaum und geduzt.
Ja.
Komm her, hör mal. Kicken kannst du einigermaßen, aber schreiben tust du nur Scheiße. Da habe ich gewusst, war ich bei ihm angekommen. Das hat mir gut gefallen.
Ja.
Ja, dann erzähle ich auch noch einen kurzen Schwank. Weil meine einzige Begegnung, die ich mit Rudi Assauer hatte, war 2010. Und das hatte dann nichts mit Fußball zu tun, sondern es war auf der Kranger Kirmes. Und ich sollte einen Videobericht machen von der Eröffnung der Kranger Kirmes und alle haben gesagt, Rudi Assauer wird da sein, versuch doch da mal, aber das wird sehr schwierig, mach es lieber nicht. Er ist auch sehr schwierig dann, ne? Also spreche ihn nicht an. Ich habe all meinen Mut zusammengenommen und habe ihn angesprochen und er hat mir eine ganz tolle Geschichte erzählt, wie er als Kind früher immer zur Kranger Kirmes gelaufen ist, dass die Kranger Kirmes eine ganz große Bedeutung für ihn hat und dass er das bis auch, also 2010 war er ja da zur Eröffnung, jedes Jahr mit zelebriert hat und war da immer sehr, sehr gerne. Das war meine persönliche Begegnung und darum habe ich auch irgendwie einen Teil miterlebt und da bin ich auch sehr dankbar.
Ja. Ja, das sind alles persönliche Erlebnisse, die wirken nach. Das kann man auch nicht vergessen. Nehme ich überhaupt nicht übel. Das ist völlig in Ordnung. Die Frage ist eben nur immer wieder, die man stellen muss, in welcher Phase war er da? Mhm. In welcher Phase seiner Krankheit? Das muss man immer mit berücksichtigen. Die Krankheit ist ja fortgeschritten. Und er hat, wie gesagt, sie versteckt. Bis zuletzt, ja.
Gut, ich guck mal auf die Uhr.
Ja.
70 Minuten sind rum. Wir haben ein schönes Andenken nochmal hinterlassen und werden, vielleicht sprechen wir nochmal über Rudi.
Ja,
Werner, wenn du bist er mit sicher dabei.
Wenn er wieder auferstanden
ist. Das kommt ja noch, hast du ja prophezeit. Damit würde ich jetzt so langsam die Musik einspielen. Bedanke mich recht herzlich, liebe Leute. Danke fürs Zuhören, gerne fürs Weiterempfehlen. Liked uns und was ihr auch immer ihr alles da machen könnt, das wisst ihr ja selber, empfehlt uns auf jeden Fall. Wir freuen uns, dass Werner, du da warst. Nochmal vielen Dank, Norbert, auch an dir.
Ja, ich freue mich besonders, dass der Norbert, dass ich ihn hier wieder mal getroffen habe.
Wie lange habt ihr euch nicht mehr gesehen? Ah, zwei Jahre, gut. Aber da war ich auch da, siehst du? Wir hatten auch vor zwei Jahren dein Abschiedsspiel, da war ich auch mit in der Glückaufkampfbahn. Ja. Das war auch ein tolles Ereignis. Und ja, hoffentlich sieht man sich bald mal wieder, spricht mal zusammen, weil es lohnt sich immer wieder, was schöne Anekdoten zu erzählen.
Vielen Dank. Mich hat es auch gefreut, ich könnte dir stundenlang zuhören. Na, ganz ehrlich, das muss ich wirklich sagen. Doch.
Ja, absolut. Und damit danke und Glück auf.
So. Herr Doschwecke, positive